Adelheid, Name verändert, war eine sehr liebenswürdige Frau. Sie hat ihren Mann in jungen Jahren kennengelernt. Kurze Zeit später haben sie geheiratet. Die ersten paar Jahre ihrer Ehe haben sie in einer Mietwohnung gewohnt, aber dann wurde die Entscheidung getroffen, dass sie mit ihren Eltern zusammen ein Haus kaufen würden, in dem sie beide wohnen würden. Und ja, die Sache ist aber, die Mutter von Adelheid war eine recht dominierende Persönlichkeit. Sie konnte durch ihre Art einfach bestimmen, wo alles lang geht. Und Adelheid hat nie groß was darüber gesagt. Aber Leute, die sie näher gekannt haben, haben mitbekommen, dass sie eigentlich über die Jahre und Jahrzehnte hinweg darunter gelitten hat. Und als ihre Mutter dann hoch betagt wurde, hat Adelheid ihre Mutter gepflegt. Und schließlich ist ihre Mutter in sehr hohem Alter verstorben. Und es war Adelheid anzumerken, dass da eine gewisse Bitterkeit zurückgeblieben war. Sie hat ihr ganzes Leben mit ihrer Mutter zusammengelebt, hat ihr ganzes Leben das gemacht, was ihre Mutter vorgegeben hat. Und ihre Kinder haben ihr nicht dieselbe, sagen wir, Entgegenkommen gezeigt. Sie war verletzt. Aber es ist interessant zu merken, manche verlorene Kinder, verlorene Söhne, verlorene Töchter packen nie die Tasche. Die gehen nie weg. Aber dennoch ist eine Trennung da, was tief in ihren Herzen sitzt, was sie durch das ganze Leben tragen, eine Verletzung. Wir haben in den letzten Wochen dieses Gleichnis vom verlorenen Sohn, den, wie wir es in Lukas Kapitel 15 finden, angeschaut. Wir haben den jüngeren Sohn bisher betrachtet, der Sohn, der zu seinem Vater gesagt hat, ich will mein Erbteil haben, denn ich will weg. Er hat das Geld genommen und ist in ein anderes Land gegangen, um sein Glück zu suchen. Saat des Misstrauens waren in seinem Herzen gewachsen. Ein Misstrauen dem Vater gegenüber, dass der Vater wirklich das Beste für ihn wollte, dass der Vater überhaupt wusste, was das Beste für ihn wäre. Und er hat gedacht, es kann nur gut gehen, es kann nur besser werden, wenn ich von dem Vater weggehe. Und er ist losgezogen. Wie gesagt, um sein Glück zu suchen, sein Glück, was allerdings dann am Ende gar nicht so glücklich war. Er landet im Schweinestall, ganz unten, hat nichts mehr, hat keine Perspektive. Wie der alte Spruch, das sagte, hatte zu viel, um zu sterben, aber zu wenig, um zu leben. Und dann finden wir, wenn man dieses Gleichnis durchliest, in Lukas 15, Vers 17, dieser befreiende, erlösende Satz, da ging er in sich. Erkenntnis. Warte, Leute, es gibt vielleicht etwas anderes im Leben. Es gibt vielleicht eine Perspektive. Wo habe ich das schon mal erlebt? Oh ja, ich sitze hier und verhungere und ich weiß, dass die Diener meines Vaters mehr als genug zu essen haben. Und hat seinen Plan zurechtgelegt. Ich gehe zurück. Ich bitte um Entschuldigung. Ich bitte um einen Job, dass ich ein Angestellter werden kann. Aber kaum ist er in Sichtweite von dem Haus, sein Vater kommt ihm entgegengerannt, umarmt seinen Sohn und freut sich riesig, dass sein Sohn wieder da ist. Nicht, dass er noch einen Angestellten hat, den er vielleicht noch zum Spottpreis bekommen kann, sondern sein Sohn ist wieder da und es soll groß gefeiert werden. Und Mastkalb wird geschlachtet und die Leute fangen an zu singen und zu tanzen und alle freuen sich. Worte. Alle? Wir würden uns vielleicht wünschen, dass dieses Gleichnis an dieser Stelle mit dieser Party zu Ende gehen würde. Aber Fakt ist, es fehlt noch ein volles Drittel von dem Gleichnis. Ich möchte jetzt aus Lukas Kapitel 15 die Verse 25 bis 32 lesen. Sein älterer Sohn aber war auf dem Feld. Als er heimging und in die Nähe des Hauses kam, hörte er Musik und Tanz. Da rief er einen der Knechte und fragte, was das bedeuten solle. Der Knecht antwortete ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn gesund wiederbekommen hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber kam heraus und redete ihm gut zu. Doch er erwiderte seinem Vater, siehe, so viele Jahre schon diene ich dir und nie habe ich dein Gebot übertreten. Mir aber hast du nie einen Ziegenbock geschenkt, damit ich mit meinen Freunden ein Fest feiern konnte. Kaum ist aber der hier gekommen, dein Sohn, der dein Vermögen mit Dirnen durchgebracht hat, da hast du für ihn das Mastkalb geschlachtet. Der Vater antwortete ihm, mein Kind, du bist immer bei mir. Und alles, was mein ist, ist auch dein. Aber man muss doch ein Fest feiern und sich freuen, denn dieser, dein Bruder, war tot und lebt wieder. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Wow, kannst du den Ärger, den Wut in seiner Stimme hören? Er hatte alles richtig gemacht. Er hatte hart gearbeitet. Er hatte gespart, wo nur möglich. Er hatte alle Regeln bis aus i-Tüpfelchen eingehalten. Und jetzt kommt dieser Taugenichts nach Hause und es wird groß gefeiert? Von seiner Perspektive kann ich ganz ehrlich gut verstehen, dass er wütend ist, dass er das als ungerecht empfindet. Aber von seiner Perspektive. Aber es stellt sich auch die Frage, wer ist dieser Bruder? Ich meine, von dem Gleichnis her ist es bei dem jüngeren Sohn ganz klar, das ist der Sünder, der in die Fremde geht und am Ende merkt, hey, ich brauche Gott doch. Der Vater, das ist Gott. Aber wer ist dieser ältere Bruder? Manche bezeichnen ihn als der fromme Bruder. Er war jedes Mal da, wenn die Kirchentür offen war. Wenn der Pastor etwas brauchte, wusste er, dass er sich an diesen Bruder, an diese Schwester wenden konnte. Die würden ihn nie im Stich lassen. Er war der Treueste in der ganzen Gemeinde und keiner konnte etwas an ihn aussetzen. Aber es gibt Schattenseiten. Erstens, er hatte keine Freude am Dienst. Der Dienst wird nicht getan, um Menschen zu dienen, sondern vielleicht einfach um das Höllenfeuer zu vermeiden. Gott wird nicht als liebender Vater gesehen, sondern als ein zorniger Gott, der besänftigt werden muss. Man muss machen, 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 auf dass man versuchen kann, einigermaßen gut genug zu sein, einigermaßen seinen Standard zu genügen. Der ältere Bruder im Gleichnis, der war verbittert. Ich lese den Vers 29 nochmal. Doch er erwiderte seinem Vater, siehe, so viele Jahre schon diene ich dir und nie habe ich dein Gebot übertreten. Mir aber hast du nie einen Ziegenbock geschenkt, damit ich mit meinen Freunden ein Fest feiern konnte. Er dachte, der Vater wäre geizig. Ich dachte, der Vater würde ihm nichts gönnen. Er dachte, der Vater definiert sich durch Strenge. Und doch ist der Vater ganz anders, als er es sich gedacht hatte. Wie kann das sein? Sie sind Tag ein, Tag aus zusammen. Er hat alles richtig gemacht. Aber trotzdem kennt er den Vater nicht. Er kannte das Herz des Vaters nicht. Jesus hat es an anderer Stelle, sagen wir ganz anders, zum Ausdruck gebracht. Aber womöglich noch deutlicher. In Matthäus Kapitel 7, in den Versen 21 bis 23, Matthäus 7, das gehört zu der Bergpredigt übrigens. In Matthäus 7 sagt Jesus: Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Himmelreich kommen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, sind wir nicht in deinem Namen als Propheten aufgetreten? Und haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben? Und haben wir nicht in deinem Namen viele Machttaten gewirkt? Dann werde ich ihnen antworten, ich kenne euch nicht. Weg von mir, ihr Gesetzlosen. Das fällt wahrscheinlich in die Kategorie Worte, wo wir es lieber hätten, wenn Jesus die nicht gesagt hätte. Das klingt so hart, das klingt so brutal, wenn man Wundertaten verbringen kann, Dämonen austreiben kann. Und Jesus könnte danach noch sagen, weg von mir? Also, welche Hoffnung sollen wir noch haben? Aber was Jesus da deutlich machen will, es geht nicht darum, was du kannst. Es geht nicht darum, was du vollbringen kannst. Es geht darum, wen du kennst. Und der ältere Sohn in dem Gleichnis, der war Tag ein, Tag aus. Immer da auf der Farm, immer beschäftigt, immer am Arbeiten. Aber er kannte den Vater nicht. Der Vater war für ihn genauso fremd wie für den jüngeren Sohn. Und wenn Jesus sagt, ich kenne euch nicht, weg von mir, ihr Gesetzlosen. Es geht nicht darum, was wir tun, leisten, vollbringen können. Es geht in erster Linie darum, dass wir mit ihm in Kontakt sind, dass wir mit ihm leben. Daraus wird definitiv Handeln entstehen. Also das halte ich für eine ziemliche Selbstverständlichkeit, dass daraus gewisse Handlungsweisen entstehen. Aber die müssen daraus entstehen, aus der Beziehung zu ihm. Und nicht, dass wir denken, okay, wenn ich jetzt nur genug mache, dann wird's gut sein. Für Jesus geht es nicht darum, was du tun kannst, was du machen kannst. Es geht nicht darum, dass du von früh bis spät am Arbeiten bist. Für ihn geht es darum, dass du ihn kennst. Und das ist das, was er in diesem Gleichnis vom Anfang bis zum Ende unterstreicht. Aber er will zeigen, wie der Vater ist und dass es so wichtig ist, dass man nicht denkt, also, das mit der Bekehrung, das ist nur für die Leute, die ganz weit weggegangen sind. Das mit Zeit mit Gott verbringen, das brauchen die Leute, die ihn noch gar nicht kennen. Das brauchen wir alle. Wieder mal sage ich einfach, wie ist es in unseren Beziehungen? Wie ist es, wenn wir jemanden ganz lange nicht sehen? Können wir dann wirklich sagen, dass wir sie kennen? Wissen wir, was sie im Alltag beschäftigt? Wie können wir sie begegnen? Nun, freilich, ich weiß, es gibt die Menschen, die man lange nicht sieht. Wenn man sie wieder begegnet, es ist, als wäre es gerade gestern gewesen. Aber bitte, probier das nicht mit deinem Ehepartner. Die Beziehungen müssen gepflegt werden. Und ja, die Ehebeziehung wird in der Bibel, Altes wie Neues Testament, immer wieder als ein Vergleich für unsere Beziehung mit Gott, eben weil unsere Beziehung mit Gott so eng sein soll. Genau wie unsere Beziehung zum Ehepartner gepflegt werden will und nicht in halbe Stunde Dienstbesprechungen pro Woche abgehandelt werden kann, sondern Zeit miteinander, einander wirklich tiefer kennenlernen, einander wirklich begegnen. Und das ist auch das, was Gott mit dir möchte. Nicht von dir, sondern mit dir. Entscheidend ist nicht, was du weißt und nicht, was du kannst. Entscheidend ist einzig und allein, wen du kennst. Bei dem älteren Bruder waren auch Zweifel scheinbar nicht erlaubt. Das ist auch so ein heikles Thema. Zweifeln sind etwas, was wirklich zermürbend sein können. Aber vielleicht noch schlimmer ist es, wenn wir in einer Gemeinschaft sind und wir zweifeln an manchem, was die anderen für ganz selbstverständlich halten. Oder vielleicht wir zweifeln an etwas, wo wir denken, dass die anderen das für ganz selbstverständlich halten. Zweifeln sind so eine Sache. Sie sind häufig auch wichtig für uns in unserem Leben, dass wir überprüfen, was glaube ich wirklich? Wie wirkt sich das auf mich aus? Und bin ich bereit, mein Denken umzustellen auf das, was die Bibel mir lehrt, auf das, was Gott mir sagt? Aber es ist dann schwierig, wenn wir Zweifel haben und denken, wir dürfen nichts davon äußern. Wie würdest du damit umgehen, wenn jemand sagt, also das mit 1. Mose, mit der Schöpfung und mit den 7 Tagen, da habe ich so viel anderes gelernt, so viel anderes erfahren, was dem in dem Sinne widerspricht. Ich weiß, dass innerhalb von diesem Raum es sehr, sehr unterschiedliche Reaktionen darauf geben würde. Aber können wir es jemandem gestatten, ihren Zweifel zu haben? Können wir sie in Liebe annehmen und in diesem Zweifel begleiten, anstatt sie, vielleicht ist das übertrieben, vielleicht auch nicht, aber anstatt sie panikartig daraus zerren zu müssen? Wie ist es, wenn jemand sagt, also das mit Auferstehung von den Toten, wie soll das denn gehen? Ich habe in einer früheren Gemeinde mit einer Frau zu tun gehabt. Es war wirklich sehr interessant. Sie hat gesagt, also dass Jesus auferstanden ist, das glaube ich. Aber dass wir irgendwann auferstehen sollen, das geht mir nicht in den Kopf. Und sie war ehrlich über ihren Zweifel und hat auch deswegen gesagt, ich kann mich nicht taufen lassen. Konnte man, musste man respektieren. Und später ist etwas passiert, wo sie gemerkt hat, ich darf es einfach glauben. Aber das kam nicht dadurch, dass irgendjemand sie bearbeitet hat oder versucht hat, sie zu überreden. Es kam durch das Wirken des Geistes Gottes. Er öffnet die Türe. Unsere Aufgabe in der Zwischenzeit ist, Menschen beizustehen, zu begleiten, für sie zu beten, für sie zur Verfügung zu stehen. Aber wir werden die Zweifel nicht ausräumen oder wegmachen können. Das ist der Geist Gottes. Das ist seine Aufgabe. Es ist jedenfalls mein Gebet, dass wir eine Gemeinschaft sein möchten, wo Leute auch ihre Zweifel benennen dürfen, wo sie Annahme und Liebe erfahren. Es ist immer wieder eine große Herausforderung für jeden Einzelnen von uns. Aber es ist so wichtig. Es ist so wichtig, dass wir nicht zu einem Club der älteren Brüder werden, sondern dass wir unsere Herzen immer wieder weich machen lassen. Wieder. Durch den Geist Gottes. Denn nur er allein kann das bewirken. Ja, dieses Gleichnis endet damit, dass Vater und älterer Sohn draußen vor der Tür stehen. Es ist kein Abschluss. Es ist keine Auflösung der Spannung da. Ach Jesus, das war gemein. Hätte uns nicht zumindest irgendeinen schönen Abschluss geben können, der ältere Bruder sagt, ja, okay, und geht rein und umarmt seinen Bruder, auch wenn sie nicht beste Freunde werden. Die Sache ist, denke ich, ich vermute, Jesus hat das bewusst so gemacht, weil er zu seinen Zuhörern damals, aber auch zu uns heute sagt, du musst das Gleichnis zu Ende schreiben. Und zwar nicht mit der Endung, den du gerne aufschreiben möchtest, der sich am nettesten anhört, sondern du musst das Gleichnis mit deinem Leben weiterschreiben. Und immer wieder neu werden wir eingeladen, aufgefordert, herausgefordert, zu überlegen, bleibe ich draußen vor der Tür stehen? Erkläre ich Gott für ungerecht? Oder lasse ich mein Denken durch ihn verändern und erneuern? Es ist immer wieder verblüffend, nicht nur in einem Gleichnis, sondern wirklich im Leben, wie Gott uns entgegenkommt, wie Gott so gnädig ist mit uns. Und auch für dich jetzt, welches Szenario auch immer du vor Augen hast, wo du vielleicht wütend draußen stehst, er kommt zu dir und sagt, mein Kind, alles, was ich habe, ist deins. Aber wir dürfen nicht aus dem Blick verlieren, wenn wir draußen vor der Tür mit unserer Wut stehen, dann findet keine Versöhnung statt. Und wir haben, jedes Mal lassen wir eine Gelegenheit, unseren Gott, unseren Erlöser besser kennenzulernen, verstreichen. Er lädt dich ein, er lädt uns ein, unser Denken erneuern zu lassen, ihn neu kennenzulernen. Und mir ist egal, ob du schon 100 Jahre aktiv in der Gemeinde bist. Es gibt noch viel, viel mehr, was Gott dir beibringen kann und möchte. Bleib nicht draußen vor der Tür stehen. Bleib bitte nicht im Saustall stecken. Machen wir uns auf den Weg. Lernen wir den Vater ganz neu kennen und lassen wir uns von ihm ganz neu beschenken. Amen.